Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisenbank Wels. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wir-Podcasts Bankgeflüster. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Dieses Mal mit einem sehr musikalischen, jungen und beeindruckenden Gast, der seit seiner frühesten Kindheit die Musik zu seiner großen Liebe erklärt hat und ihr auch bis heute treu geblieben ist. Herzlich willkommen, Matthias Achleitner. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, deine freie Zeit ist sehr rar und deshalb freut es uns ganz besonders, dass du heute hier bist.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist eine große Freude, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Die Raiffeisenbank unterstützt ja neben dem Sport auch Kunst und Kultur und deshalb war es uns auch wichtig, einmal ein bisschen einen Ausflug zu machen in die Kultur und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen, über die Musik. Aber kurze Info noch vorab zu dir, ich darf du sagen, weil wir kennen uns auch privat. Deine musikalische Ausbildung begann schon sehr früh und zwar mit 5 Jahren, mit der Blockflöte ganz klassisch, oder?
Ja, also ich komme ja aus einer musikalischen Familie, also die Mama spielt Klarinette und Saxophon, der Papa ist Schlagzeuger und meine beiden Brüder auch. Und es war also sehr bald klar, ich möchte auch unbedingt was mit Musik machen. Und dann, ja, ganz klassisch der Blockflötenunterricht. Und das hat nicht lange gedauert, das war vielleicht ein Jahr, dass ich dann sofort auf das Klavier umgestiegen bin. Und das hatte den Grund, dass bei meiner Blockflötenlehrerin auch ein großer Flügel im Raum stand.
Der und sie hat Lust gemacht.
Ja, und sie hat mich sehr oft begleitet. Und der Klang, der mit diesem Instrument möglich ist, mit diesen 88 Tasten, das ist ja der größte Tonumfang, den man haben kann, das hat mich fasziniert und das wollte ich sofort lernen. Also weg mit der Blockflöte und hin zum Klavier. Das ging relativ schnell.
Also ich könnte ja sogar verstehen, wenn weg mit der Blockflöte, ich habe auch Blockflöte gespielt, wie ich klein war und ich habe mir immer gedacht beim Üben, meine armen Eltern. Aber nur schlimmer ist Geige.
Stimmt.
Ja, wenn man Geige lernt, glaube ich, und die Kinder zu Hause, dann spielen die armen Ohren der Eltern. Ja, also ab 8 Jahren kam dann die Trompete dazu?
Genau, das hatte folgenden Grund. Meine Eltern sind beide bei der Musikkapelle, bei der Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach. Und der Papa hat gesagt, ja Matthias, Klavier ist super, keine Frage, aber siehst du die Kapelle, wie die da marschieren und was die spielen und so, da müsstest du halt ein Blasinstrument lernen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Trompete klingt cool, ist cool, kann man schöne Signale spielen und schöne Melodien, das lerne ich. Und so habe ich dann eben mit der Trompete begonnen und ich spiele bis heute in diesem Verein mit.
Mhm. Genau, jetzt hast du es schon angesprochen, also du spielst in zahlreichen Ensembles, wie zum Beispiel bei der Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach, dem Bezirksjugendorchester Wels-Land, korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig sage, der Jugendbrassband Oberösterreich, im österreichischen Bundesjugendblasorchester bei der Militärmusik Oberösterreich, im Symphonieorchester des Musikgymnasiums Linz, wirst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr spielen, weil
eher dirigieren.
Ja, genau, ja. Mittlerweile. Und beim Symphonieorchester der Musikschule der Stadt Linz. Stimmt das so alles?
Ich meine, das
sind nicht mehr alles aktuell, oder?
Das ist nicht mehr aktuell. Das sind alles Ensembles oder Orchester, in denen ich einmal gewirkt habe.
Genau, aber das ist ja auch schon unglaublich. Also da muss man auch einmal die Zeit dafür aufbringen. Also du bist, wie du gerade angesprochen hast, nicht nur Musiker, sondern mittlerweile, du studierst es ja auch, Dirigent, aber auch Komponist. Bevor wir da aber noch ein bisschen ins Detail gehen, möchte ich dich eigentlich noch fragen, woher deine große Liebe und Leidenschaft zur Musik kommt, wenn wir jetzt einmal das Thema wegnehmen, dass das dir deine Eltern vorgelebt haben.
Es ist auch ein bisschen durch die Großelterngeneration gekommen, also auch da in gewissermaßen familiär bedingt und zum Beispiel der Opa war selbst Dirigent, die Oma ist eine begeisterte Operettenliebhaberin, die kennt auch alle Texte gefühlt nach wie vor auswendig, das ist sehr, sehr beeindruckend und ich bin mit sehr viel Musik einfach sehr früh in Berührung gekommen und mich hat der Klang des Orchesters so sehr fasziniert, dass ich irgendwann gesagt habe, also ich kann jetzt nicht nur noch ein Teil von diesem Orchester sein, ich möchte den Klang bewusst selbst formen. Und das ist, was mich dann zum Dirigieren gebracht hat.
Mhm. Und man merkt schon, wenn du sprichst, das ist auch deine große Leidenschaft, also eigentlich mittlerweile deine größte Leidenschaft.
Ja, absolut. Das Dirigieren ist jetzt, steht jetzt dann an oberster Stelle und darum studiere ich das jetzt auch.
Genau. Wo studierst du? Wie heißt das Studium? Erzähl uns da ein bisschen was drüber.
Ja, also ich habe letztes Jahr begonnen, also genau genommen vor 2 Jahren, im Studium Chor dirigieren an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, kurz MDW, bei Professor Alois Glasner. Da habe ich Chor dirigieren begonnen und nach einem Jahr bin ich dann in Orchester dirigieren. Das habe ich dazu genommen bei Professor Mark Stringer. Und ich bin unglaublich glücklich über die Kombination dieser beiden Studien. Einerseits, dass sich das machen lässt. Es ist natürlich unglaublich zeitintensiv, wenn man 2 Hauptfächer hat, für die man wirklich sehr viel vorbereiten muss und viele Stücke studieren muss. Aber es bringt auch unheimlich viel, denn zum Beispiel bei meiner letzten Opernproduktion konnte ich sehr viel davon mitnehmen, dass ich bereits ein Jahr Chordirigieren studiert hatte und mich mit der Stimme intensiv auseinandergesetzt habe.
Mhm. Du hast ja schon mit 14 angefangen zum Dirigieren, oder?
Ja, das ist ganz richtig, weil der Thomas Doss hat für unsere Musikkapelle zum 125-jährigen Jubiläum ein Stück komponiert. Und das war für mich auch ein gewisser Schlüsselmoment. Denn erstens wusste ich nicht, dass man heutzutage noch so toll komponieren kann. Das wusste ich mit 12 noch nicht, dass das zeitgenössisch noch geht. Und er hat das auch selbst dirigiert. Also sowohl die Uraufführung als auch die CD, die wir damals aufgenommen haben. Und das war für mich absolut faszinierend. Und bei ihm habe ich dann auch mit 14 den Kapellmeisterkurs, die sogenannte Ensembleleitung Blasorchester, kurz EBO, angefangen. Und kurz bevor ich 18 wurde, habe ich sie als sein Jüngster abgeschlossen.
Und da ist dann schon quasi so der Funke übergesprungen, dass du gesagt hast, boah, also das Dirigieren holt mich eigentlich noch mehr ab.
Ja, definitiv. Und das hatte dann auch wieder mit meiner Klavierlehrerin zu tun. Die war nämlich im Musikgymnasium Linz. Im Adalbert-Stifter-Gymnasium gibt es verschiedene Zweige, unter anderem ein Musikgymnasium. Mhm. Das ist 5-jährig, nicht 4-jährig, die Oberstufe. Dafür haben wir nie lange Schule. Also für uns ist lange 13.40 Uhr. Mhm. Ja, das hat den Grund, dass wir dann danach üben können, auf die Uni gehen, an die Musikschulen, Proben haben, alles das, dass wir wirklich uns mit der Musik außerhalb der Unterrichtszeit beschäftigen können. Und die Simone, meine Klavierlehrerin, hat gesagt, Matthias, dieses Musikgymnasium, ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Und beim Tag der offenen Tür habe ich dort eine Chorprobe miterlebt. Und das hat mich komplett aus den Socken gehaut, weil einerseits, dass es so viele junge Menschen in meinem Alter gibt, die sich für genau dafür interessieren, das war so schön, das zu sehen und zu hören natürlich. Und
Gleichgesinnte.
Absolut. Und der Wolfgang Meierhofer, der ehemalige Chef vom Musikgymnasium, der hat dann natürlich ein gutes Ass im Ärmel, denn er hat nach der Chorprobe das Orchester dazugeholt und dann einen Teil der Messe, die sie gerade geprobt haben, hat er dann quasi aufgeführt für das Publikum da am Tag der offenen Tür. Und das war höchst beeindruckend für mich. Und da war klar, ich muss in dieses Musikgymnasium.
Und könnte man schon so sagen, dass deine Klavierlehrerin auch eine Wegbereiterin war für dich, oder?
Absolut. Also ich bin auch heute nach wie vor unglaublich dankbar für das, was sie mir gelernt hat, weil sie hat einerseits natürlich Repertoirekenntnis, wie spielt man überhaupt, weil ich muss ja mal anfangen, das überhaupt zu spielen. Aber sie hat mir auch sehr, sehr bald in Harmonielehre sehr viel gelernt. Ich musste im 2. Jahr bereits alle Kadenzen spielen, in allen Tonarten, in allen Lagen. Also ich kam in die Stunde, sie sagt, weiß ich nicht, Fis-Dur, Terzlage und los. Mhm. Und dann habe ich das einfach gespielt. Mhm. Und wir haben die Stücke auch immer gemeinsam schon ein bisschen analysiert. Also ich habe dann gefragt, das klingt cool, was ist das? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ein Trugschluss. Blödes Beispiel. Also und so habe ich quasi sehr, sehr bald schon diese ganzen Begriffe, mit dem, dass man normalerweise erst dann im Studium wirklich lernt, habe ich da schon gelernt. Also ich habe die Musik ist da wirklich eine zweite Muttersprache für mich geworden. Und das ist auch alles, also logisch ist so ein gefährliches Wort, aber es ist für mich doch in einer gewissen Art und Weise selbstverständlich, jetzt zu sagen, ja, ich sehe einen Akkord und weiß sofort, was das ist.
Du bist ja schon lange nicht mehr nur unter Anführungszeichen der Sohn von Landesrat Markus Achleitner. Da du dir selbst ja schon mittlerweile auch weit über die Grenzen von Österreich hinaus durch dein Können einen Namen gemacht hast und auch wirklich als absolutes Talent giltst, du ist es manches Mal schwierig, auch wenn man in der Öffentlichkeit steht und die Leute einen kennen, jetzt sowohl durch deinen Papa oder auch durch dich selber.
Naja, also der Papa ist, würde ich auch sagen, in einem großen Maße natürlich ein Türöffner,
naja,
würde ich sagen. Also er kann mir natürlich, er hat ja ein Netzwerk, das ist unfassbar groß. Mhm. Und davon kann ich natürlich profitieren, weil er kann mir Kontakt zu Menschen ermöglichen, die ich sonst womöglich gar nicht kennenlernen würde.
Das geht aber nur, wenn Talent da ist, sonst würden sich die Türen nicht öffnen.
Oder ich sage so, er kann mir die Tür öffnen, aber durchgehen muss ich selber. Ja. Genau. Und es ist ja auch bei dem Orchester so, es ist vollkommen wurscht, wer mein Vater, wer meine Mutter, wer irgendwer ist, weil wenn ich auf das Pult steige, gilt nur, ob ich das kann oder nicht.
Du musst abliefern.
Ja, und das wird das Orchester entscheiden, völlig egal, was da das Umfeld ist oder kann oder wie auch immer.
Und wie gehst du dann damit um, auch wie gesagt, wenn man in der Öffentlichkeit steht und man geht irgendwo hin, ich meine, wie man das ja auch von prominenten Menschen kennt, man muss sich da glaube ich auch manches Mal ein bisschen schützen. Oder ist es eh nicht so, dass du sagst, es würde mich jetzt irgendwie in meinem Alltag beeinträchtigen?
Also beeinträchtigen tut es mich Gott sei Dank noch nicht. Und ich bin jedes Mal eigentlich sehr glücklich, wenn mich Leute wiedererkennen. Und ich meine, das kommt sehr oft zu lustigen Erlebnissen, weil dann sagen die oft, sind Sie der berühmte Dirigent? Und dann muss ich sagen, ja, ich bin Dirigent. Ob ich so berühmt bin, das müssen andere sagen.
Aha, okay.
Also da kommt es oft zu schönen Erlebnissen.
Was war da zum Beispiel so ein lustiges Ereignis oder eins, das dir im Kopf hängen geblieben ist oder schönes?
Naja, das ist noch gar nicht lange aus, dass uns eine ältere Dame, dass die zu uns gekommen ist, zum Papa und mir. Wir waren auf einem Konzert und sie hat mich noch nicht gesehen, hat nur den Papst gesehen und gefragt, sind Sie nicht der Vater von diesem berühmten Dirigenten? Das war natürlich sehr witzig, dass sich das dann das quasi jetzt sich schön langsam dreht. Ja.
Ah, das finde ich super.
Das war durchaus lustig.
Herrlich, herrlich. Ja, siehst, so kann sich das ändern. Gell? Es ist ja, wie gesagt, jetzt gerade erst der Anfang. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, man sagt ja auch eine große Karriere voraus. Was war aber jetzt vielleicht für dich musikalisch die größte Herausforderung?
Das war womöglich einerseits mein allererstes Orchesterprojekt. Das war nämlich ein Projekt, ein gemeinsames Erasmus-Projekt der Musikgymnasien Linz und Prag. Also meiner Schule und der Partnerschule in Prag.
Kann man kurz das Erasmus, das sind besonders talentierte Musiker, oder? Die da gefördert werden.
Ja, und das ist ein EU-weites Austauschprogramm.
Ja.
Mhm. Also das ist quasi, ich studiere in Österreich, ich könnte jetzt ein Erasmus-Semester in Italien machen oder sonst irgendwo. Mhm. Das ist das Erasmus. Mhm. Das ist quasi von der EU gefördert, solche Austauschprogramme.
Mhm. Warum war das so herausfordernd?
Naja, es war das erste Mal, dass ich vor einem Symphonieorchester gestanden bin. Ja. Ich hatte davor die Erfahrungen gemacht beim Schulchor im Realgymnasium in Lambach und bei der Trachtenmusikkapelle habe ich ein paar Mal dirigieren dürfen. Aber ein Symphonieorchester ist dann doch noch einmal etwas anderes. Du hast einen Streichkörper dabei, der ist beim Blasorchester natürlich nicht dabei. Also eine vollkommen neue Dimension. Ganz viele neue Möglichkeiten, Farben herauszuarbeiten. Und es ist einfach eine andere Arbeit. Und noch dazu musste ich, da war ich 17, musste ich dieses Projekt auf Englisch halten. Denn die Tschechen können ja kein Deutsch. Ich meine, sie lernen in der Schule Deutsch, aber das ist so, wie wir Italienisch reden. Und wenn ich da jetzt noch dazu mit dem Dialekt kommen
kann
würde.
Kann man einen Kaffee bestellen oder
ein Kaffee, Pizza. Ein Kaffee geht, aber nicht. Aber Proben ist vielleicht ein bisschen mühsam. Mhm, ja. Daher musste ich auf Englisch proben. Das war auch eine Hürde, aber ich bin sehr dankbar, dass das so gekommen ist, weil jetzt mittlerweile habe ich überhaupt kein Problem mehr mit Englisch, weil ich es gab keinen Ausweg, außer Englisch zu reden. Und das hat mir einerseits die Scheu und die Angst davor genommen und andererseits auch gezeigt, wie toll das ist, wenn man sich mit Menschen, die eine Sprache sprechen, die ich ja nicht einmal aussprechen kann, weil Tschechisch hat es oft wirklich schwierig in sich. Ja, ja. Ich finde das so schön, dass man sich mit denen verständigen kann und über dieselben Sachen reden kann und dasselbe auch gern macht.
Mhm. Jetzt hast du vorher von Türen öffnen gesprochen. Hat dieses Erasmus-Projekt dir vielleicht auch die ein oder andere Türe geöffnet oder hat es dich mehr open-minded gemacht oder ist daraus irgendwas entstanden?
Das war für mich der Schlüsselmoment, wo ich dirigiert habe, dass ich sage, ja, ich will Dirigent werden und zwar von Symphonieorchestern. Mhm. Weil dadurch, dass das mein erstes Projekt war, war das quasi die Initialzündung, dass da jetzt mehr kommen muss, ja, mehrere Projekte. Und so war es auch. Und ich bin dem Michael Wruss, dem jetzigen Chef des Musikgymnasiums, zu unendlichem Dank verpflichtet, denn er hat mir das ermöglicht.
Also es war absoluter Motivator für dich.
Absolut. Und das war ja überhaupt nicht selbstverständlich. Denn dieses Projekt wurde ursprünglich von den beiden Leitern der Musikgymnasien dirigiert, jeweils eine Hälfte. Mhm. Das ist ja das Schöne an diesem Projekt. Es sitzt immer ein Linzer neben einem Prager an einem Pult und somit kann immer Austausch passieren.
Ja.
Und eine Hälfte wird vom Chef vom Linzer Musikgym und eine Hälfte vom Chef vom Prager Musikgym dirigiert. Mhm. Und seit 2019 habe das dann eben ich gemacht. Mhm. Auch die zwei Projekte danach. Mhm. Und dann auch mit dem Musikgymnasium kam eine fünfte Beethoven, meine erste Symphonie und dann noch dazu eine der bekanntesten überhaupt. Die zweite Symphonie, die ich dann dirigiert habe, war die 9. Dvorak aus der Neuen Welt. Auch nicht ganz unbekannt. Das war das letzte Konzert, das ich mit dem Musikgymnasium gemacht habe. Ein unglaubliches Konzert. Und genau dieses Konzert wurde aufgenommen. Und das habe ich als Aufnahmevideo verwendet, um an die MDW zu kommen. Und das hat funktioniert.
Sehr schön. Wenn sich alles dann auch so ebnet, ja, wenn sich der Weg so ebnet, Step by Step. Und es geht in die richtige Richtung und man darf sein Talent ausleben und darf mehr draus machen. Aber wo siehst du dich aber trotzdem am meisten? Ich glaube, die Frage erübrigt sich fast, als Musiker, Dirigent oder Komponist?
Als Dirigent.
Ja, definitiv. Ganz klar. Mhm. Ja. Was ist denn dein Lieblingsinstrument, wenn wir jetzt noch einmal zum Musiker zurückgehen? Was spielst du am liebsten? Trompete, Klavier oder Blockflöte?
Nach Blockflöte spiele ich gar nicht mehr. Das zählt
nicht. Ja, wegen Weihnachten, oder?
Nein.
Adventkranz.
Lieber nicht. Nein, da bleiben wir beim Klavier, da können wir besser singen. Das ist besser. Naja, dadurch, dass ich es beim Studium auch so oft brauche und es wirklich ein essentieller Teil ist des Studierens, ist es das Klavier.
Ja.
Ganz einfach. Als Dirigent musst du Klavier spielen können. Und das Schöne ist ja, beispielsweise meine letzte Opernproduktion, die Zauberflöte in Bad Hall, habe ich selbst korrepetiert. Also ich habe die Proben, ich habe da selbst Klavier gespielt. Mhm. Und das ist ein unglaublicher Vorteil, meiner Meinung nach, wenn man das als Dirigent machen kann, weil man dann sofort spürt, wo genau sind die Sänger? Wo müssen sie atmen? Wo brauchen sie ein bisschen mehr Zeit? Wo würden sie lieber ein bisschen schneller drüber gehen? Das spürt man. Weil man ja weiß, ja, das ist einfach viel unmittelbarer. Und daher würde ich schon sagen, dass das Klavier womöglich mittlerweile den größten Stellenwert hat.
Ein Wahnsinn, über was sich ein Dirigent alles Gedanken machen muss, ja, wenn er so ein Stück oder solche Stücke dirigieren darf oder dirigiert. Da denkt der Laie überhaupt nicht drüber nach, über Atmen, über richtig, also ein Satz ist mir schon klar, ja, aber dass da so viel mehr dazugehört, also das ist ja eine reine Wissenschaft, eben etwas, was man studieren muss.
Ja, unbedingt. Also es ist ja so eine Sache, weil natürlich, das hat ja eines meiner größten Vorbilder, Herbert von Karajan, gesagt, es gibt beim Dirigieren zwei Dinge. Das, was man lernen kann, das ist das, was man im Studium lernt, das ist, weiß ich nicht, Harmonielehre, wie liest man Partituren, wie gibt man Einsätze, Formenlehre, Analyse, alles das, also die ganzen theoretischen Sachen, Musikgeschichte. Und dann gibt es das Unerlernbare. Und das ist, wie kann ich das, was ich will oder das, was ich musikalisch ausdrücken möchte, möglichst nonverbal den Musikern vermitteln.
Ja, aber da muss ich es ja zuerst und selber das, auch spüren, weil sonst geht es ja gar nicht.
Natürlich, zuerst muss man sich die Partitur einmal zu eigen machen und ein genaues Konzept darüber haben. Mhm. Und dann kann man weitermachen und das an die Leute transportieren. Und das ist etwas, das kann man nicht lernen. Das muss man einfach haben. Und ich habe das Glück, dass mir bereits viele Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gesagt haben, dass ich das offensichtlich kann. Dass ich, ohne dass ich viel sage, dass die Leute wissen, ja, der Matthias will das so. Mhm. Das sieht man. Mhm. Das finde ich sehr schön. Mhm.
Du hast jetzt vorher schon angesprochen, wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ich weiß, dass dein größtes Vorbild der Herbert von Karajan ist. Warum?
Er hat die Musik zu so vielen, zu so unzählig vielen Menschen gebracht. Er hat ja damals die Erfindung der CD und der DVD ganz maßgeblich gefördert. Er war ja mit dem Sony-Geschäftsführer gut befreundet. Also er hat dann wirklich dafür gesorgt, dass die größten Symphonien der Musikgeschichte, dass die alle zunächst auf Schallplatte und dann auf CD und dann auch auf DVD gebracht wurden. Und dieses Ideal, quasi Bild und Ton zu vereinen, beziehungsweise wie er es sagt, die Partitur zu visualisieren für das Publikum, das ist es. Für mich ist es wirklich genau das. Ich schaue auch, wenn meine Konzerte aufgenommen werden, dass ich die jeweiligen Bildregisseure auch so instruiere, dass ich denen sage, hier ist das und das wichtig, da hat das die Melodie, da möchte ich die Trompete sehen, die hat da ein Signal und so weiter. Mhm. Damit wirklich damit das Publikum quasi das, was ich denke oder wie ich die Partitur sehe, dass die das auch
wahrnehmen können.
Genau, visuell, ja. Weil für mich ist eigentlich die größte Mission, sage ich mal, die ich habe in meinem Leben, ist, dass ich die Musik zu so vielen Menschen wie nur möglich bringen kann und dass ich sie damit und dafür begeistern kann.
Oh, das ist eine schöne Botschaft. Dir wird auch nachgesagt, du hast ein absolutes Gehör.
Naja, das ist nicht ganz richtig. Das ist so nicht ganz richtig, weil das absolute Gehör wäre, wenn ich ohne Probleme jederzeit jeden Ton bestimmen könnte. Mhm. Ganz so ist es nicht. Ich habe ein Tongedächtnis, würde ich es nennen.
Ich glaube, du schmälerst dein
Talent. Nein. Ich habe an der Universität Beispiele, die wirklich absolut hören. Da bin ich nicht. Ja. Ich bin da in einem anderen Spektrum. Ja. Mhm. Auch wenn das absolute Gehör, weil es ja absolut ist, es ist ja nicht absolut in dem Sinn. Es ist ja auch ein Spektrum, würde ich sagen. Und ich sage deswegen Tongedächtnis, weil es ist so, wenn ich nicht drüber nachdenken muss, wenn ich einen Akkord höre im Orchester und es kommt in mein Gehirn, ohne dass ich nachdenke, das ist D-Dur, dann ist es immer richtig. Also wenn ich mir Stücke vorstelle, wenn ich D-Dur brauche und ich stelle mir ein Stück in D-Dur vor, dann ist das meistens richtig. Ja.
An meiner vorherigen Frage merkt man auch wieder, und das ist meine nächste Frage, dass du ein sehr bodenständiger Mensch bist, auch geblieben bist. Warum denkst du, dass es so wichtig ist, dass man nicht abhebt, je größer der Erfolg wird?
Naja, ich finde, man muss erstens authentisch bleiben und zweitens, ich meine, die großen Meister sind und bleiben die Komponisten. Wir sind ja trotzdem, jetzt unter Anführungszeichen, nur die Interpreten, die Ausführenden. Das große Genie ist Beethoven, Mozart, wie auch immer, aber nicht jetzt Matthias Achleitner. Mhm. Ja. Und das finde ich ungeheuer wichtig, dass wir auch da weil der Interpret ist ja im Prinzip nur der Vermittler, der zwischendrin ist und eben die Partitur dem Publikum näher bringt.
So eine Einstellung zeichnet dich aus, Matthias. Jetzt haben wir sehr viel über die Musik gesprochen. Jetzt möchte ich noch ein paar private Sachen von dir hören. Du machst fast immer Musik oder es hat fast immer mit Musik zu tun. Wie verbringst du denn jetzt eigentlich so klassisch deine Freizeit? Du bist 22 Jahre alt. 21, jetzt habe ich die öder gemacht, einmal ja. Du bist 21 Jahre alt. Wie kann ich mir das so vorstellen? Also spielt da Musik auch so eine große Rolle in deiner Freizeit? Das wird dich wahrscheinlich nie wirklich verlassen, oder?
Es lässt mich nie aus, das ist wirklich so. Also ja. Selbst wenn ich mir vornehme, nichts mit Musik zu tun, ich kann ja mein Gehirn, meinen inneren Plattenspieler nicht ausschalten. Das geht nur schwierig. Ja. Aber was ich sehr gern mache, ist spazieren gehen. Auch mit meinen Eltern. Das mache ich sehr, sehr gerne. Auch sehr, sehr regelmäßig. Da ein bisschen frische Luft schnappen.
Im Kopf freikriegen.
Da gelingt es mir auch wirklich, dass tatsächlich einmal keine Musik läuft. Mhm. Und das ist auch ganz gut.
Wie ist denn das eigentlich, wenn man sich vorstellt, es läuft immer Musik in einem Kopf? Ist das nicht manches Mal auch anstrengend?
Natürlich ist es manches Mal anstrengend. Überhaupt keine Frage. Aber die Musik ist so omnipräsent bei mir, dass ich das nicht wirklich steuern kann.
Also das können wir uns jetzt nicht vorstellen im Sinne von, ich habe Kopfhörer auf oder AirPods drin oder so, sondern die Musik läuft in deinem Gedächtnis.
Ja, genau. Ja. Das ist ja auch so, bestes Beispiel bei meiner ersten Operettenproduktion bei der Lustigen Witwe, das ist ja ein Ohrwurm nach dem anderen. Mhm. Und nach jeder Probe, den ganzen restlichen Abend, bis ich eingeschlafen bin, sind die Themen noch in meinem Kopf herumgeschwirrt.
Die Geister, die ich
rief. Ja, wirklich, das geht nicht weg. Ja. Aber ich finde das schön. Ja, also es war noch nie so, dass ich meine, das Einzige, was vielleicht ein bisschen störend war bei der Musikmatura oder generell bei Schularbeiten und Tests, weil da passiert es auch des Öfteren, dass nebenbei eine Symphonie läuft. Also
vielleicht ja motivierend dann trotz alledem.
Ja, schon. Es ist noch manchmal für meine Klassenkollegen komisch gewesen, weil ich manchmal dann begonnen habe, mit zu dirigieren. Noch schlimmer.
Ja, super. Ja.
Das heißt, die sehen das und denken sich, was ist mit... Ich habe schon wieder los.
Ja gut, aber das müssen sie mittlerweile schon wissen.
Ja.
Wann wird es denn still in deinem Kopf?
Es ist immer still unmittelbar vor einem Auftritt. Das ist auch ganz wichtig. Und also es ist immer bevor und unmittelbar danach, wenn ich Musik mache. Mhm. Und das ist eigentlich unglaublich schön, dass das geht. Weil vorher wirklich die Stille zu sammeln und alles zu fokussieren, zu konzentrieren, die ganze Energie, um dann wirklich genau die Musik zu produzieren, die ich hören will. Und das ist etwas sehr Schönes, wenn das gelingt. Das sind dann die sogenannten magischen Momente im Konzert. Wenn es wirklich, ich habe das letztens gehabt, da habe ich einen zweiten Satz aus der ersten Peer Gynt-Suite von Edward Grieg dirigiert und da ist ja Aases Tod dabei. Und man hat so gespürt, dass sich auch im Publikum niemand auch nur atmen getraut hat, weil das so atmosphärisch war.
Kriege ich Gänsehaut.
Das gelingt natürlich ganz, ganz selten, aber wenn es gelingt, ist es etwas, für das man wirklich sehr dankbar sein muss.
Das ist total schön, dass du das jetzt ansprichst. Das ist nämlich auch die Überleitung, obwohl du das vorhin schon ein bisschen erwähnt hast. Was möchtest du den Menschen schenken mit deiner Musik oder mit den Konzerten oder Opern, die du dirigierst? Vielleicht können wir es noch einmal ein bisschen zusammenfassen. Was möchtest du denen mitgeben?
Auf der einen Seite möchte ich, dass sie einen Zugang finden. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass jetzt jeder dann einen Sonatensatz analysieren kann. Das
braucht's
ja
nicht.
Um Gottes Willen, das will ich wirklich nicht. Aber ich finde, jeder sollte erstens, der klassische Musik ist ja ein furchtbarer Begriff, aber ich sage mal, der klassischen Musik sollte er eine Chance geben. Eine Chance geben, und ich möchte dann auch, wenn ich Konzerte zum Beispiel mit meinem Orchester, wenn ich die selbst moderiere, dann mache ich das auch ganz gezielt, weil ich die Stücke ein bisschen erklären möchte.
Aha, ja.
Ein bisschen die wichtigsten Punkte auch in der Kompositionstechnik den Leuten näher bringen will, weil ich habe einfach schon die Rückmeldungen bekommen, dass die dann sagen, ja, jetzt wo du das gesagt hast, das habe ich gehört. Das habe ich tatsächlich gehört. Und das ist dann für die ein Erfolgserlebnis und ich weiß, ich habe meinen Job richtig gemacht. Weil andererseits würden die das vielleicht nicht hören. Dann würden die das hören und sagen, ja, schöne Musik oder das gefällt mir nicht. Aber so
aber
können sie auch.
Du sensibilisierst jetzt sie dafür halt einfach noch ein bisschen mehr.
Mhm. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig, weil die Musik für mich so unglaublich erfüllend ist und ich möchte einfach, dass das so vielen Menschen wie möglich so geht.
Was hältst du jetzt von so Castingshows, wie zum Beispiel Die große Chance oder Voice of Germany?
Ja, das ist, ich meine, man muss das ein bisschen trennen von unserer, also von meinem Feld, weil ich bin ja jetzt trotzdem in der klassischen Musik zu Hause und nicht im Pop, Rock oder wie auch immer, da in diesem Bereich.
Wobei manches Mal verirren sich auch Sänger mit klassischer Musik oder so, habe ich auch schon
absolut
gesehen.
Absolut, ja. Na, ich finde es prinzipiell okay, solange es trotzdem um die Musik noch geht und um das, wie gut die Musik jetzt tatsächlich ausgeführt wurde und nicht so sehr darum, was ist die tragische Vorgeschichte oder sonst irgendwas, sondern
nicht so viel Drama.
Genau. Wenn die Musik berührt, na bitte, gibt ja nichts Schöneres. Und Castings, ich meine, die Vorsingen, die wir für unsere Opernproduktionen haben, das sind ja im
sind nichts anderes.
Das ist ja auch Casting.
Ja, ja, ja.
Am Ende des Tages.
Nur wird es halt einfach nicht in den Medien übertragen.
Es ist nur unspektakulärer, würde ich sagen. Mhm.
Wie gefällt dir das kulturelle Angebot in Wales? Ist das noch ausbaufähig oder sagst du, nein, ist eigentlich X? Wir sind ganz gut aufgestellt hier in Wales.
Nein, würde ich definitiv sagen. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben ein wunderbares Stadttheater, wo ich auch eben diese 5. Beethoven, meine erste Symphonie aufgeführt habe und wo ich auch für nächstes Jahr mit meinem Orchester etwas plane. Also da sind wir schon gut aufgestellt.
Super, kann man da schon was verraten? Oder ist es noch?
Nein, es ist noch ein bisschen geheim.
Da müssen wir dich nochmal einladen.
Aber es hat nächstes Jahr ein sehr großer Komponist, 200. Geburtstag. Also.
Ja, kann man sich so ein bisschen ausrechnen.
Ja.
Okay. Wo willst du noch hin? Was möchtest du erreichen? Wohin soll deine Karriere gehen? Was wäre so das Ultimative?
Puh, das ist eine schwierige Frage.
Sag's einfach.
Naja, also es sind zwei
Wünsche
Dinge.
Wünsche und Träume
entweder,
darf man
ja,
haben.
Ja, natürlich. Es wäre entweder ein Chefdirigent zu werden bei einem renommierten Orchester, wenn ich schon groß träumen möchte, oder GMD, also Generalmusikdirektor an einem Opernhaus. Weil dadurch, dass ich jetzt eben mit dem Musiktheater durch Operette und Oper in Berührung gekommen bin, glaube ich fast, dass es eher der GMD wird. Weil der GMD hat quasi beides. Also der hat die Opern und Operetten in seinem Haus und er hat dann aber auch immer wieder extra Konzerte mit dem Orchester. Das wäre sozusagen beides in einem. Also ich könnte mich ehrlicherweise nicht von einem der beiden trennen. Ich brauche eigentlich das alles.
Lass mich mal kurz in die Glaskugel schauen. Schaut ganz gut aus, glaube ich. Matthias, wir sind am Ende angelangt und am Ende steht bei uns immer ein sogenannter Word-Rap. Das heißt, du kennst das ganz bestimmt, hast ja schon zig Interviews gemacht. Das sind ganz kurze Fragen und ganz kurze Antworten mit ein, zwei Satzzahl. Blasmusikkapelle oder Philharmoniker?
Philharmoniker.
Ja. Dein Lieblingssong?
Das wäre Music Was My First Love.
Mein nächster Urlaub?
Wahrscheinlich Italien.
Mhm. Meine Sparform als Kind, was war das? War das eine Sparbüchse, ganz klassisch? Wo hast du reingespart?
Ja, das war eine Spardose, ja.
Ja. Wenn ich einen Tag Politiker wäre, würde ich?
Ja, keine Ahnung, ein neues Konzerthaus bauen oder irgendetwas Kulturelles machen.
Ja. Ja, super. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute. Wir freuen uns auf dein Projekt nächstes Jahr in Wels. Das werden wir natürlich zahlreich besuchen. Und bis dahin, alles Liebe und ja, Music was your first love and it will be your last.
Vielen Dank.
Wir, Bankgeflüster, der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.